Vor einiger Zeit, da sah und hörte ich in einer Talkrunde im Fernsehen, wie erwachsene Menschen berichteten über ihre Erfahrungen mit ihren Eltern, vor allem mit ihren Vätern. Das waren gute Beziehungen, über die sie sprachen, aber in der Regel oder fast überwiegend waren es problematische. Und sie berichteten auch, wie sie damit umgegangen sind. Und einer der Gesprächsteilnehmer war der Sohn eines damaligen hohen Nazi-Kommandanten in Polen, der für sehr viele Verbrechen dort eine große Mitverantwortung trug. Und dieser äußerte einen, irgendwo in den 60, 70 Jahre, der äußerte einen großen Hass auf seinen Vater. Aus ihm sprühte förmlich eine Wut heraus, aber auch eine Ohnmacht angesichts der Verbrechen seines Vaters und über die immer noch irgendwie unsichtbare Gegenwart dieses Vaters in seinem Leben. Er hatte dadurch eine sehr tief verletzte Kindheit erlebt, eine irritierende Kindheit und war bis heute dadurch sehr, sehr belastet. Und man merkte, er konnte nur mit einer sichtbaren Mühe und Verbitterung darüber sprechen. Er fühlte sich als Opfer seines Tätervaters. Und unter anderem hatte er vor vielen Jahren versucht, diese Erfahrungen, diese Erlebnisse, diese Gefühle in einem Buch zu verarbeiten. Und er war offensichtlich kein Christ. Eine der Gesprächsteilnehmer, eine Frau, die selber große Probleme hatte mit einer sehr distanzierten, sehr abweisenden Beziehung zu ihrem Vater, die fragte ihn, ob er schon mal daran gedacht hätte oder versucht hätte, seinem Vater zu vergeben, um aus diesem der Vergangenheit ausgeliefertem Sein herauszukommen. Der Mann wies das strikt zurück. Das könne und dürfe nicht vergeben werden. Er selbst hätte das anders für sein Leben lösen müssen. Und offenbar fällt es ihm schwer, das noch heute zu lösen. Und die meisten Gesprächsteilnehmer hatten großes Verständnis mit diesem Mann angesichts der Schwere dieses Falles, wie gesagt, bis auf diese eine Frau. Und diese Talkrunde und die Gedanken, die da hin und her geäußert wurden, die haben mich sehr beeindruckt. Denn solche Gedanken beschäftigen ja viele Menschen. Und sie beschäftigen auch Christen. Und ich möchte heute über Christen reden oder auch zu Christen hören. Zu Menschen wie ihr und ich, jedenfalls die meisten, denke ich, die zu Gottes Familie gehören. Jemanden, dem man Böses zugefügt hat, um Verzeihung zu bitten, das ist schon schwer. Hand aufs Herz, mir fällt das schwer. Man drückt sich davor. Man relativiert Böses zu vergeben, man streitet auch ab. Aber Böses zu vergeben, Hand aufs Herz, fällt meist noch schwerer. Und je größer das durch andere erfahrene Unrecht ist, je größere Probleme hat man als Christ, jedenfalls habe ich das, nicht nur zu vergeben, sondern auch an Gottes Güte zu glauben. Und einem Gott zu vertrauen, der nicht vor Leid oder vor ungerechten Erfahrungen und verschont, sondern es sogar bei mir und bei dir zulässt. Wenn Gott uns liebt, so denkt man doch, dann sollte er uns auch bitte vor Angriffen, vor Schicksalsschlägen, vor Unfällen, Krankheiten und was auch immer bewahren. Dann sollte er doch bitte eingreifen. Und das uns ersparen. Und wenn das nicht passiert, dann folgern wir oft, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, dass etwas mit seiner Liebe zu uns oder vielleicht mit meiner Liebe zu ihm nicht stimmt. Jedenfalls, wir unterstellen da irgendeine Beziehungsstörung. Und dann fühlt man sich schnell sehr frustriert. Und mein Glaube, dein Glaube kann dabei Schaden nehmen. Denn irgendwie fühlt man sich als ein ohnmächtiges Opfer. Ein Opfer der Lebensumstände. Und nicht wenige hadern dann mit Gott. In der Bibel haben das eine Menge Leute gemacht. Und es gibt viele Lebensberichte von Menschen, die so etwas erfahren haben in der Bibel. Berichte über das Scheitern an solchen Problemen und über das Überwinden dieser Probleme. Und wir wollen uns heute jemanden mal näher ansehen, der mir im Zusammenhang auch mit dieser Talkrunde wieder sehr, sehr gegenwärtig geworden ist. Und der auch lernte, seine Opferrolle zu überwinden. Und ich wünsche mir, dass ich und ihr ein wenig davon lernen könnt, wie das kam. Für manche ist das ein alter Bekannter. Für manche vielleicht ein etwas neuerer. Es geht um Josef. Es geht um Josef, den Sohn Jakobs, den Urenkel Abrahams. 4000 Jahre. Ich erzähle also was ganz Uraltes und ihr werdet merken, es ist brandaktuell. Im Zeitraffer, die Geschichte Josefs für die, die sie nicht so auf dem Schirm haben im Moment. Zweitjüngster Sohn in einer riesigen Familie, das waren Hirten damals im Nahen Osten, die ihre großen Herden irgendwo auf dem offenen Land weideten. Er war ein seltsamer Mann, ein seltsames Kind, hatte komische Träume. Die brachten ihm jede Menge Zoff mit seinen Geschwistern ein, seinen Brüdern. Die hatten ihn dann irgendwann satt und sagten, den erledigen wir. Sie wollten ihn ermorden. Dann haben sie ihn schließlich in den Brunnen geworfen, verkauft nach Ägypten. Er wurde Sklave, war dann ein sehr tüchtiger Mann, stieg auf, wurde Verwalter in einem Behördenhaus, einem hohen Menschen, der da in der Regierung war. Dann kam eine sexuelle Verführung und landete er schließlich im Gefängnis. Unschuldig. Im Gefängnis wurde er vergessen. Und dann irgendwann kam die Wende. Der Pharao in Ägypten hatte komische Träume. Keiner wusste sie zu deuten. Josef konnte es. Er kam frei, stieg auf in der Hierarchie, wurde schließlich zweitmächtigster Mann in dem damaligen Weltreich. Das war so wie heute USA. Und er regierte super. Er sorgte vor, baute Vorratskammern, dann kam eine unglaubliche Hungersnot über die Erde. Er rettete praktisch die Welt mit seinen Überlegungen. Und schließlich traf er seine Familie, seine Brüder im Rahmen dieser Rettungsaktion wieder. Und schließlich zog die ganze Familie inklusive dem alten Vater Jakob nach Ägypten, hoch angesehen. Und konnten sich da, wir wissen es, vermehren. Und irgendwann beginnt die Geschichte dann von Mose. So viel zum Zeitrahmen. Wenn man sich Josefs erste Lebenshälfte so ansieht, dann stand er eigentlich immer wieder vor irgendwelchen Mauern. Mauern, die ihn einengten, Mauern, die blockierten, Mauern, die bedrohten. Ich werde mal ein paar Mauern nennen. Da waren zunächst die Mauer seiner äußerst konfusen Familienverhältnisse. Darüber wird im ersten Mosebuch sehr viel berichtet. Interessant. Es ist wohl die ausführlichste Familiengeschichte, die es in der Bibel gibt. Viele Parallelen zu heute. Eine typische Patchwork-Familie, würden wir sagen. Das Geflecht zwischen einem Vater, sehr vielen Geschwistern, Halbgeschwistern, verschiedenen Müttern, Stiefmüttern, weiteren Müttern, also richtig Kürmel. Die Bibel ist sehr deutlich in dem, was sich in dieser Familie alles so zugetragen hat. An Egoismus, an Streitsucht, an Bevorzugung, an Neid, Eifersucht, Hass, Rache, Begierde, Inzest, Betrug, Mord, da wird nichts ausgelassen. Ich glaube, Hollywood könnte von dieser Geschichte noch viel lernen. Und für Josef war das in der Tat alles andere als eine behütete und romantische Kindheit. Und auch in unseren Kirchen und Gemeinden werden die Menschen selten, die aus sogenannten heilen Familien kommen, wie man das früher meinte zu kennen, obwohl ich glaube, dass das auch oft ein großer Irrtum war. Aber das sollte uns im Grunde gar nicht so verunsichern. Denn der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der hat sich eigentlich, wie die Bibel zeigt, darauf spezialisiert, sich zerrütteter Familien und ihre verletzten und vernachlässigten Mitglieder, vor allem der Kinder, anzunehmen. Und er kann aus jedem Einzelnen eine neue Schöpfung machen. Das hat er denen versprochen, die sich auf ihn verlassen. Eine Familie, die kann man sich nicht aussuchen, das wisst ihr. Eine Familie kannst du dir nicht aussuchen. Und sie kann wie eine Mauer sein. Eine Mauer, über die man höchstens lernen kann, hinauszuwachsen. Und manchmal sind die Startbedingungen äußerst schlecht. Der Josef lebte in einer ganz eigenen Welt, das war so ein Träumer. Der Vater verhätschelte ihn und er erfuhr von fast allen, mit denen er es zu tun hatte, Spott und Ablehnung und Demütigung. Und das ist sehr schlecht für die Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls. Josef erlitt einen riesigen Druck zu Hause und er hatte wirklich allen Grund zu klagen, wenn ich doch bloß in einer anderen Familie aufgewachsen wäre. Oder hätte mit viel Mitleid klagen können, wie kann Gott mich lieben, wenn er mich in eine solche Familie steckt, mir das zumutet, was ich hier erfahre. Auf diese Fragen bekommen wir in der Regel keine Antwort. Wir wissen aus den Berichten in diesem ersten Buch Mose, dass Gott ihn zwar nicht vor diesen Schwierigkeiten mit der Familie bewahrte, aber dass er durch diese Schwierigkeiten hindurch immer wieder half. Und ein Hinweis darauf, dass Josef auch in dieser schwierigen Zeit Gott vertraute, den finden wir übrigens später in der Namensgebung für seinen ersten Sohn, den er Manasse nannte. Und das bedeutet, Gott hat mich meinen Kummer und die Familie meines Vaters vergessen lassen. Ich konnte das hinter mir lassen. Eine weitere Mauer, sogar hohe Mauern, umgaben diesen Josef wie eine Sackgasse förmlich, in die hinein ihn die Grausamkeiten seiner Brüder trieben. Irgendwann beschlossen seine 10 älteren Brüder, diesen unbequemen Josef endlich mal loszuwerden. Und wie gesagt, sie wollten ihn umbringen. Und nur auf Einspruch des ältesten Bruders werfen sie ihn dann lebendig in einen Brunnen, was fast noch schwerer zu ertragen ist. Aber oh Wunder, da kommt zufällig eine Karawane vorbei. Und später werden seine Brüder ihm bekennen, dem Josef, dass sie seine Seelenangst sahen und hörten, als er sie um Gnade angefleht hat, aber sie haben nicht darauf gehört. Geschwister können manchmal grausam sein. Und dann kommt diese Karawane vorbei und sie verkaufen den Josef für ein Spottgeld als Sklave. Und dem Vater machen sie weiß, dass da ein Tier war, das ihn angefallen hat, zerrissen hat. Und dann präsentieren sie stolz dieses Beweisstück, siehst du hier, da hängt das Blut dran und täuschen ihren Vater. Der Josef fällt in dieser Geschichte, in dieser Situation gleich mehreren Verbrechen zum Opfer. Und man hätte völlig verstanden, wenn er seine Brüder von nun an bis zu seinem Tode gehasst hätte. Wenn er für die, die ihn missbrauchten, null Verständnis aufgebracht hätte. Und auch wenn er gesagt hätte, rede mir ja keiner von Vergebung. Ich glaube, ich hoffe nicht, dass allzu viele Menschen davon selber erfahren können, aber ich fürchte schon, dass da einige sind, auch hier, die von seelischen und körperlichen Misshandlungen reden. Es heilt schwer. Dies hinterlässt immer tiefe Narben. Und manchmal sind es eben Menschen, die uns nahestehen, die das verursacht haben. Und da braucht es in der Tat oft auch professionelle Hilfe. Nun gibt es viele Menschen, auch die sogenannten professionellen Therapeuten, die halten die Behauptung, Heilung erfordere Vergebung einem Täter gegenüber nicht nur für falsch, sondern sogar für schädlich. Denn vor allem ein Gewalttäter hätte ja gar kein Recht auf Vergebung. Solch ein Wohlwollen, einem zu vergeben, das müsse richtig verdient werden. Man spricht dann von Sühne, Sühnetaten. Wut und Zorn müssten gerade ihnen gegenüber aufrechterhalten werden, damit man wieder zu einer gewissen inneren Stabilität und einer neuen Selbstachtung käme. Und solch einem Rat war dieser Sohn des Nazi-Obersten aus Polen gefolgt. Es ist aber nur ein Teil der Wahrheit, vielleicht nur ein kleiner Teil. Und er greift viel zu kurz. Bei Josef und auch bei uns. Denn einerseits ist es wirklich hilfreich, Zorn und Schmerz mal herauszulassen. Da tun sich manche schwer mit. Ich auch. Aber auch für Paulus war das okay. Denn im Neuen Testament empfiehlt er mal den Ephesern Folgendes. Sündiget nicht, wenn ihr zornig seid und lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und jetzt Achtung, gebet dem Teufel keine Möglichkeit, durch Zorn Macht über euch zu gewinnen. Es wird nämlich ungesund und es wird gefährlich, wenn wir die Wut nicht abbauen oder sogar die Opferrolle pflegen, sodass Groll, Verbitterung, Unversöhnlichkeit allmählich daraus werden. Und es wird sehr gefährlich, wenn unser Groll dann nicht nur mehr ein Gefühl ist, sondern zu einer uns beherrschenden, antreibenden Kraft wird. Sehr gefährlich. Denn so kann der Teufel, und deswegen die Warnung in diesem Vers, einen Brückenkopf bei uns errichten, einen Brückenkopf für sein Treiben. Hin und wieder als eine Art Vergeltung an unseren Schuldigern an. Dem werde ich nicht vergeben. Der soll erstmal und so weiter. Tatsächlich aber fügt mangelnde Vergebungsbereitschaft oft uns mehr Leid zu, als denjenigen, denen wir sie verweigern. Und Josefs späteres Leben zeigt, dass Opfer, die ihren Peinigern nicht vergeben können, nie wirklich frei werden. Sie bleiben irgendwie wie in einem Gefängnis, in einer Ummauerung eingemauert. Und erst mit der Vergebung legt sich das meist sehr schlecht stillbare, offene oder heimliche Verlangen nach Vergeltung. Und da komme ich dann endlich raus. Eine nächste Mauer, die Josef sich auftürmte, war die der falschen Anklagen und Verleumdungen. Die schienen sein Leben richtig zu ruinieren. Da ist er inzwischen vom Sklaven zu dem hoch angesehenen Verwalter eines Finanzministerhaushalts, und das war bestimmt kein kleiner, aufgestiegen. Und er ist inzwischen auch ein hübscher, ein gut aussehender Mann geworden. Und da findet die Frau dieses Finanzministers an ihm großes Gefallen und beginnt ihn sehr oft sexuell zu belästigen. Das nennt man heute Stalking. Und Josef widersetzt sich dem standhaft. immer wieder neu. Er will nicht mit ihr schlafen. Für ihn ist das eine Sünde, nicht nur gegen seinen Arbeitgeber, sondern vor allem gegen Gott. Aber eines Tages reißt diese Frau ihm den Mantel von der Schulter, als er mal wieder vor ihr flieht. Sie schreit um Hilfe und beschuldigt ihn der Vergewaltigung. Die Folge: Josef wanderte wieder hinter Mauern, ins Gefängnis, buchstäblich hinter Mauern. Und wieder ist er zu einem Opfer geworden. Aber diesmal noch schlimmer als vorher. Denn bei seinen Brüdern, da wurde er unschuldig zum Opfer, weil andere sich an ihm versündigten. Und jetzt wird er ein Opfer um der Gerechtigkeit willen, weil er nicht sündigen wollte. Ich denke, Gottes Umgang mit ihm war ihm ein Rätsel. Und wahrscheinlich nicht nur ihm. Paulus schreibt an die Christen damals: Wer das Richtige tut, der macht mir oft Mühe. Wenn ihr dafür leiden müsst, weil ihr das Richtige tut, das heißt, euch nach Gottes Willen richtet, Gott wird euch belohnen. Also habt keine Angst. Keine Angst, das Richtige zu tun. Vielmehr macht Christus zum Herrn eures Lebens. Wenn Jesus die Nummer eins in meinem Leben ist, und ich würde mal sagen, konditional wäre, er ist es leider nicht immer, dann könnten mich Rechtschaffenheit und Loyalität gegenüber Gott zuweilen viel kosten. Und ich schrecke davor sehr oft zurück. Und Gott mutet uns auch manchmal einen hohen Preis zu für diese Loyalität und für diese Treue zu Gott, wie hier bei Josef. Aber habt keine Angst. Macht das. In einer Übersetzung steht sogar: Wenn ihr das tut, seid ihr glückselig. In dem Zusammenhang für mich eine irre Vokabel. Eine nächste Mauer, die letzte, die ich heute nennen möchte, umgab ihn schließlich: eine Mauer vergessener Versprechen und Zusagen, eine Mauer der Enttäuschungen. Auch im Gefängnis erweist sich Josef als ein rechtschaffener und integrer Mann. Und wegen seiner guten Führung steigt er da bald in der Gefängnishierarchie auf und wird sozusagen eine Hilfskraft dort. Er kann sogar anderen Gefangenen helfen. Und so kann er auch die Träume von seinen Mitgefangenen, zumindest von einigen, deuten. Und diese Deutung erweist sich sogar als zutreffend. Und einer dieser Mitgefangenen, immerhin der Mundschenk des Pharao, also damals des mächtigsten Menschen der Welt, der kann daraufhin entlassen werden. Und beim Abschied bittet Josef ihn: Leg doch bitte für mich beim Pharao ein gutes Wort ein. Und tut dieser das aus Dankbarkeit Josef gegenüber, weit gefehlt. Er vergisst ihn total. Und weitere 2 Jahre muss dieser Josef hinter Mauern bleiben und dafür leiden, dass ein anderer so ein selbstsüchtiger Mensch ist, so gedankenlos. Und spätestens jetzt wäre es total normal, wenn Josef enttäuscht, verbittert und so weiter geworden wäre. Die Fragezeichen nahmen zu. Und ich finde, Gott ist manchmal wirklich schwer zu verstehen. Manchmal ist er nicht rechtzeitig da. Manchmal scheint er taub zu sein. 105 erfahren wir, wie David, zumindest unlogisch. Im Psalm 105 erfahren wir, wie Josef damals diese Dinge verarbeitet hat. Da heißt es: Gott läuterte ihn wie Metall in einem Ofen. Wir wissen heute, dass Gott ihn in dieser Situation für eine ungewöhnliche Aufgabe vorbereitete. Wir wissen das. Josef wusste das nicht. Der hatte keinen Psalm 139 vor Augen, wie ihn Friedemann Schmidt letzten Sonntag uns vor Augen geführt hat. Ein Psalm unendlichen Trostes kannte er nicht. Er hätte mit Gott hadern können, aber er hätte auch lernen können, ihm trotz allem zu vertrauen. Und Josef entschied sich für das Letzte. Das ist unglaublich. Josef entschied sich, Gott zu vertrauen. Und wir lesen nichts davon. Wir lesen auch später nichts davon, als er die Träume des Pharao deutete, dass er Gott nicht die Ehre gab. Er sagte dem Pharao, du brauchst nicht mich zu loben, lobe Gott, den Allmächtigen. Nicht deine Götter, sondern ihn. Er hat mich dazu gemacht, Träume zu deuten. Und für ihn war das der Start einer der ungewöhnlichsten Karrieren, die wir in einem Menschen finden, bis zum zweitmächtigsten Mann der damaligen Weltmacht, Nummer eins. Auch wenn es für Josef oft sehr zweifelhaft erscheinen möchte, eins wird in der Bibel ausdrücklich mehrfach betont: Gott war mit ihm. Wir wissen das. Er wusste das in so Situationen nicht so. Er musste es sich erkämpfen. Er musste dieses Vertrauen lernen. Für Josefs Glauben scheint es wohl sehr wichtig gewesen zu sein, dass er sich bewusst war, wer er ist. Er identifizierte sich nicht mit seiner Opferrolle. Er definierte sich aus seiner Beziehung zu Gott. Ab einem bestimmten Punkt war er sich bewusst, ich bin nicht Spielball irgendeines Schicksals, sondern ich bin Teil eines Plans, den Gott mit ihm und anderen hatte. Und auch wenn er wiederholt zum Opfer wurde, nahm er dies nie als Vorwand für Vergeltung, auch nicht für vergeltendes Denken oder Fühlen. Er hatte gelernt zu vergeben. Er hatte gelernt zu vergeben seiner Familie, seinen Brüdern, seinem Arbeitgeber, seinen Gefängnissen, dafür Josef nicht Gott. Kommt uns da eines aus der Geschichte dafür Josef nicht in einem ganz anderen Kontext bekannt vor? 2000 Jahre später wird ein anderer verkannt, verspottet, verfolgt, verflucht, verraten, verkauft. Und ohne eigene Schuld wurde er das Opfer seiner verbrecherischen Mitmenschen und schließlich von ihnen getötet. Und er fragte auch, warum? Und er gab diesen riesigen Justizirrtum seiner irdischen Richter ab an Gott, der allein gerecht richtet. Und er sagte, bevor er starb, Vater, vergib ihnen. Vater, vergib ihnen. Und die Bibel bestätigt, dass Gott genau das tat. Gott machte den ersten Schritt. Er hat uns erstens durch Jesus am Kreuz unsere Vergehungen, unsere Sünden vergeben. Er hat mir meine Schuld erlassen. Und zweitens hat er das Opfer uns, den Tätern, dadurch Versöhnung angeboten. Mehr geht nicht. Nein, wir hatten kein Recht auf Vergebung, aber er hat uns vergeben. Wir können erst heute um Verzeihung bitten, unsere Schuld einsehen und bekennen. Und werden wir es tun, kann und wird uns Gott vergeben aufgrund des Sterbens von Jesus damals am Kreuz. Und zwar endgültig, für immer. Gott ergriff damals die Initiative, um meine Entfremdung und meine Trennung von ihm zu überwinden. Und Gottes Vorleistung, seine ausgestreckte Hand einerseits und meine Bitte um Verzeihung, mein Einschlagen in seine Hand, das führt zur Versöhnung. Ich hoffe sehr, dass jeder in dieser Kirche heute Morgen erfahren hat, was es heißt, dass Gott vergibt. Und wenn nicht, Gott streckt diese Hand aus. Er wartet darauf, dass du ein Mensch wirst, der Gottes Vergebung erfährt. Doch das, was Gott für uns tut, damit tun wir uns im praktischen Leben als Christ, war schon für eine wichtige Sache so oft sehr schwer. Wir halten Vergeben zwar schon für eine wichtige Sache, aber wir erwägen es in der Regel dann, wenn andere Schuld einsehen und um Verzeihung bitten. Sonst hätten sie es doch nicht verdient. Kann ich, soll ich erst vergeben, wenn man mich um Verzeihung bittet? Es wäre doch gut, wenn ein einsichtsvoller Schuldiger sowas bitten würde. Und damit würde auch meinem Gerechtigkeitssinn und meinen Gefühlen Genüge getan. Aber Gottes erste Aufforderung an mich, wenn mir Unrecht geschieht, und ich habe lange gebraucht, das zu kapieren, die erste Anforderung ist zu vergeben. Vergeben bedeutet wörtlich etwas ad acta legen, weglegen, aus der Hand geben, verschenken sogar, also loslassen. Vergeben bedeutet loslassen. Unrecht oder Schuld wird dadurch nicht ungeschehen gemacht, schon mal gar nicht gerechtfertigt oder gut geheißen, aber sie wird abgegeben, sie wird weggelegt und zwar an eine andere Instanz. Vergeben ist also etwas zunächst für mich persönlich. Ich kann ganz alleine bei mir diesen Stachel wegnehmen, dass mich ein erlittenes und oft nicht zugegebenes Unrecht innerlich reizt, blockiert, ja geradezu zerreißt. Vergeben ist eine Entscheidung, habe ich mal gelesen. Ich entscheide mich für meine innere Freiheit. Sonst laufe ich wirklich Gefahr, ein Gefangener zu werden, eingemauert in meinen Ärger, meine Wut, vor allem wenn sich auf der anderen Seite oder auch bei Gott scheinbar gar nichts tut. Es ist eine Entscheidung für die Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit, sagt unser Herr Jesus Christus selber, steht über dem Gesetz. Das ist mehr Barmherzigkeit. Vergeben setzt nicht zwangsläufig voraus ein vorheriges Eingeständnis von Schuld, sogar noch nicht mal das Verzeihung bitten, so gut es wäre. Aber darauf muss ich oft lange warten. Und manchmal warte ich vergeblich, argumentieren oder den Spieß umzudrehen. Natürlich soll ich den an mir schuldig geworden eine Hilfe sein, Schuld einzusehen, das ist klar. Das wird jeder auch wahrscheinlich irgendwie machen. Aber das kann sehr frustrierend sein. Das kann sehr mühsam sein. Und manchmal bleibt einem nur das Gebet. Aber was der andere damit macht, das ist seine Verantwortung. Nicht meine. Vergebung ist geradezu ein Markenkern des Evangeliums von Jesus Christus. Eine unverzichtbare Voraussetzung für unser ewiges Heil und auch für unsere seelische und körperliche Gesundheit. Vergebungsbereit zu sein, sollte eigentlich ein Lebensstil bei uns sein. Und Jesus hat uns auch gar keine große Wahl gelassen. Ihr kennt oder viele von uns kennen das Rechenbeispiel, das er Petrus mal vorgerechnet hat, mit den 77 mal 7. Schwindelig. Die Bibel sagt uns dazu ganz einfach, vergebt einander, wenn einer Klage hat wider den anderen, oder wenn er ihm etwas vorzuwerfen hat, wie der Christus euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Also, wenn Jesus mir so viel vergeben konnte, sollte es mir dann bei anderen nicht möglich sein. Josef hatte die Freiheit zu vergeben. 4 lange Kapitel berichtet 1. Mose über seine Bemühungen, seine Brüder zur Einsicht zu bringen. Sehr emotionale Bemühungen. Er prüft sie. Aber das geschieht, nachdem er seine Brüder bereits vergeben hat. Nachdem er sie ohne Vorwürfe bereits angenommen hat. Da stehen sie. Ihnen verdankt er den ganzen Schlamassel seines Lebens. Und ja, sie haben ein schlechtes Gewissen. Sie fühlen sich für die Verbrechen irgendwie verantwortlich. Und sie haben Rache und Vergeltung zu fürchten. Und das war damals normal. Und Jakob und Josef hatte ja schließlich die Staatsgewalt. Aber bemerkenswert ist hier, Josef verlangt überhaupt keine Bitte um Verzeihung von ihnen. Dagegen bekundet er seine Vergebung einfach dadurch, dass er ihnen von Gottes gütigem, unfassbar gütigem Handeln erzählt. Und er gibt einen Vertrauensbeweis, Bekenntnis ab zu Gott, zu seiner Führung. Das ist wieder mich im Sinn. Fürchtet euch nicht, ihr zwar hattet Böses wieder mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, es zum Guten zu wenden. Und sie merken, er hat ihnen längst vergeben. Es ist auch ein Unterschied, wenn sie später Versöhnung feiern konnten, es ist auch ein Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Versöhnung ist ja keine Einbahnstraße. Versöhnung nicht. Da braucht es wirklich zwei, die mit tiefstem Herzen da beteiligt sind. Und Gott fordert uns auch immer wieder dazu auf. Aber seine Zeitpläne und unsere sehen da oft ganz anders aus. Und manchmal ist auch eine Versöhnung gar nicht mehr möglich, weil einer nicht mehr lebt. Und manchmal dauert sie sehr lange. Bei Josef dauerte sie über 20 Jahre. Er hat ihn längst vergeben, aber seine Brüder mussten lange warten, bis es zu einer Versöhnung kam. Ein letzter Punkt. Als Josefs Vater Jakob in hohem Alter im Sterben lag, da machte er etwas, was damals üblich war. Er segnete seine Kinder. Und mit dem Segen verbunden war immer eine Art Charakterisierung der Leute, die er segnete. Auch prophetische Aussagen über ihre Zukunft. Und sehr aufschlussreich ist es, was Jakob über seinen Sohn Josef zu sagen hatte. Ein echt poetisches Bild. Er sagt, Josef ist ein junger Fruchtbaum. Ein Fruchtbaum, ein fruchtbarer Baum an einer Quelle. Seine Zweige ranken über die Mauer. Bäume wachsen ja meist frei in die Höhe. Aber dieses Gewächs namens Josef wächst an einer Mauer empor. Es wächst an einer Mauer, bis es über die hinausreicht, sie überwunden hat und die Zweige darüber hinwegreichen. Vielleicht kann man an die damals üblichen Innenhöfe denken im Orient, mit hohen Mauern rundherum, innen drin wunderbare Gärten. Und irgendwann streckte ein Baum dann seine Zweige über eine solche Mauer hinaus, nach draußen. Und das ist ein sehr passendes Bild für Josef. Denn er musste wirklich alle möglichen Mauern in seinem Leben überwinden. Aber er blieb nicht bei seinen Negativerlebnissen stehen. Er wuchs weiter, bis er eines Tages diese Mauer überwunden hatte und er ein Überwinder wurde. Und er brachte Früchte. Sein Leben warf Ertrag und Gewinn ab. Für Gott, für seine Mitmenschen und für die ganze Nation. Er lernte seine gegenwärtige Situation und alles, seine Lebensumstände von Gott an und wurde dadurch gesegnet. Er konnte begreifen und, was noch viel schwerer ist, er konnte annehmen, was die Bibel im Römerbrief einmal so ausdrückt. Jetzt habe ich den Vers verklickt. Ist egal, ich lese ihn vor. Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist ein harter Vers. Das ist ein harter Vers und manchmal auch ein sehr billig angewendeter, wenn man vor einer Mauer steht. Aber es ist auch ein unendlich mutmachender Vers. Josef durfte im Rückblick erkennen, dass selbst in den scheinbar größten Tiefen, in den größten Nackenschlägen, Gott anwesend war. So wie Gott bei Jesus am Kreuz anwesend war. auch wenn er sich verlassen fühlte. Und dass Gottes Gedanken und Wege Frieden brachten. Frieden selbst da, wo er tiefe Not hatte. Ich möchte von Josef lernen. Und eigentlich gibt er uns eine Menge Hausaufgaben mit nach Hause. Ich nehme mal nur drei ganz kurze. Bitte Gott um ein solch tiefes Vertrauen, was dieser Josef hatte. Kein Spielball zu sein, sondern in den Händen eines Gottes zu liegen. Auch wenn ich absolut nicht verstehe, was da oft so passiert. Bitte Gott um dieses Vertrauen. Bitte Gott um ein vergebungsbereites Herz. Entscheide dich immer wieder für die Barmherzigkeit. Nur so können wir tiefen inneren Frieden und innere Freiheit bekommen, wenn wir vergeben können. Und bitte Gott um eine veränderte Perspektive auf dein Leben. Und entscheide dich auch immer wieder dafür. Oben auf der Mauerkrone konnte Josef quasi weit rausgucken, weit hinaus über seine begrenzte Welt, und Unverständliches und scheinbar Sinnloses in seinem Leben bekamen Sinn und Zweck. Und er durfte auch erfahren, es geht eigentlich auch gar nicht nur um mich. Und bitte lest mal 1. Mose 37 bis 50 als Lektüre.